Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Interview. Wer regelmässig Aktiv Radio hört, der weiss, es gibt nur einen Sender, der diese interessanten Leute im Gespräch hat. Sehr oft ist ja Wirtschaft. Sehr oft sind auch unsere Kollegen sogar von der SRG hier am Mikrofon. Also da haben wir auch ein bisschen Spass. Aber zwischendurch muss man auch ein bisschen ernst sein. Und dann geht es nämlich um Politik. Und Politik bedeutet halt in der Schweiz ganz stark Richtung Bern schauen. Das bedeutet Richtung Parlament schauen. Und Parlament kennen wir ja, Nationalrat und Ständerat. Und wir wissen eigentlich auch alle, der Ständerat ist fast wichtiger als der Nationalrat. Dort sind nämlich 200, die dort reden. Im Ständerat sind es nur 2 pro Kanton. Also das ist viel, viel weniger. Die Arbeit von einem Ständerat ist auch viel grösser, weil die müssen ja die gleichen Kommissionen abdecken mit viel, viel, viel weniger Leuten. Also man kann sagen, ein Ständerat hat 4-mal die Arbeit von einem Nationalrat. Jetzt hätte man einen Ständerat aus dem Kanton Zürich holen können. Man hätte einen Ständerat aus dem Welschland holen können. Wenn ich ein bisschen Deutsch hätte können, selbstverständlich. Aber wir haben uns entschieden, der zweite Ständerat, den wir dürfen am Mikrofon begrüßen, aus dem Kanton Uri, aus dem Kanton Uri, er wird mir nachher gerade sagen, du hast das völlig falsch gesagt, dürfen hier zu begrüßen. Die Ständerätin Heidi Zgracken haben wir hier. Sie ist von der CVP oder die Mitte repräsentiert, der Kanton Uri im Ständerat. Und der zweite Ständerat vom Kanton Uri, das ist der Josef Dietli. Der Josef Dietli kennt ihr alle. Wenn ihr ein bisschen Tagesschau hört und ein bisschen Radio hört und ein bisschen Zeitung lest, dann kennt man den Josef Dietli. Eigentlich auch beide, kann man sagen, die beiden Ständeräte aus dem Kanton Uri sind sehr gut vertreten. Der Kanton Uri ist ja nicht so riesengroß, also sind wir doch gespannt jetzt, was der freisinnige Josef Dietli uns kann sagen. Er ist im Jahrgang 1957 geboren. Er ist, hat das angesagt in der letzten Legislatur, die er macht. Er wird im 2027 einen Nachfolger bekommen. Jetzt ist schon fast alles gesagt. Herzlich willkommen, Josef Dietli.
Danke vielmals, bin sehr gerne zu Gast.
Josef Dietli, Jahrgang 1957. Ich probiere immer so ein bisschen in das Jahr hineinzuschauen, wo jemand geboren ist. Haben Sie sich ein bisschen vorbereitet? Wissen Sie, was im Jahr 1957 passiert ist?
Ich bin auf die Welt gekommen.
Ja, das ist,
ich kann mich leider nicht erinnern, was dort alles gelaufen ist.
Das ist. Als Politiker kommt man ja immer wieder auf die Welt, oder?
Ja, tatsächlich.
Aber dann sind Sie wirklich auf die Welt gekommen, genau. Genau. Sputnik-Schock. Die Russen haben den Satellit aufgeschmissen oder aufgeschossen, nicht aufgeschmissen, und haben sogar nachher noch den zweiten mit der Leica aufgeschossen, mit einer Hündin, wo man geschaut hat, was passiert, oder? Aber die haben ja die Hündin dann nachher sterben dort. Und das ist etwas ganz Interessantes auch gewesen, 1957. Der EWG ist gegründet worden am 25. März, also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Von den ersten Ländern, starken Ländern, Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Holland und Luxemburg. Also damals war Deutschland noch stark und Frankreich war auch noch stark. Wenn wir ja heute Nachrichten hören, dann klingt das ja ein bisschen anders. Es hat die Eisenhower-Doktrin gegeben, NATO stark machen. Also die haben gesagt, jetzt wollen wir nicht mehr zuschauen, was die Russen da bosken, oder? Hat der Eisenhower gesagt, und jetzt wird die NATO stark gemacht. Wir greifen ein im Nahen Osten. Also, wenn man das hört, kommt einem das fast ein bisschen bekannt vor.
Auf jeden Fall. Also, es war erstens eine gute Zeit. Es war nach der Phase, in der der Weltkrieg zu Ende gegangen ist und sich die europäischen Nationen frisch orientiert haben, sich an den Stärken orientiert haben, auch die Schweiz. Und in dem Sinn ist sehr vieles sehr konstruktiv gelaufen, sei es UNO, sei es NATO, sei es die internationalen Organisationen, sei es die Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Auch in der Schweiz selber, der Wohlstand, der gestiegen ist. Das war sicher eine Phase, eine sehr konstruktive Phase, wo der Aufschwung so richtig in Schwung gekommen ist.
Sie haben jetzt ein gewisses Alter, aber Sie sind immer noch extrem jugendlich. Also ich muss jetzt sagen, wenn man Sie sieht und mit Ihnen redet, dann würde man nicht sagen, dass Sie 1957 schon geboren sind, sondern WIF hier. Würden Sie eigentlich sagen, man sollte den heutigen Politiker sagen, geht zwischendurch lesen, was ist eigentlich so Mitte 20. Jahrhundert passiert ist das gut gewesen, ist das schlecht gewesen? Und wenn es gut ist, vergleicht das mit eurer heutigen Arbeit. Seid ihr immer noch eigentlich überzeugt, dass ihr Wichtiges von Unwichtigem trennen könnt? Oder muss man sagen, okay, 57 ist halt 57 und 2025 ist halt 2025?
Selbstverständlich hat sich die Zeit gewandelt und am Zeitgeist kann man sich grundsätzlich nicht verschließen. Es hat auch viel Positives gebracht, aber natürlich auch mit dem Wachstum vom Wohlstand, aber auch mit den Bedürfnissen von anderen Nationen, mit dem Krieg auch, wo nach wie vor das Weltgeschehen irgendwo dominieren, jetzt auch wieder zurück in Europa. Da kann man sich tatsächlich die Frage stellen, sollte man sich nicht wieder an diesen Wert orientieren, die Richtung Demokratie, Wohlstand und Frieden sich dann orientieren, aber eben einen geschützten Frieden, wo man auch entsprechend Armeen hat, die zur Sicherheit von einem Land schauen. Das sind schon Werte, wo man sich jetzt zurückbesinnen, weil heute läuft da vieles aus dem Ruder.
Sie sind ja nicht nur Ständerat, als Ständerat geboren, sondern Sie haben eine Karriere hinter sich. Ganz ursprünglich waren Sie mal Lehrer.
Tolle Phase gewesen, spannender Beruf, eine gute Grundlage für alles andere. Ich habe dort in diesen paar Jahren, als ich Schule gehabt habe, super tolle Erfahrungen machen. Auch Schülerinnen und Schüler hatte, wo ich heute noch etwas Rückmeldungen hatte. Du hast dort durchgegriffen, das hat uns gefallen, man hatte eine Linie gehabt. Und in dem Sinn, auch für mich ist das eine gute Phase gewesen.
Die zweite Ständerätin, Heidi Zgracken, ist auch ursprünglich mal Lehrerin gewesen, hat dann auch von dort aus Karriere gemacht. Muss man im Kanton Uri Lehrer sein, damit man eine Karriere machen kann?
Das ist sicher eine gute Voraussetzung für alles. Eine gute Grundlagenausbildung, die wir dort dann geniessen können. Und ja, zumal war es so, ist der Lehrberuf ein Einstieg für verschiedenste Möglichkeiten. Heidi hat sich Richtung Politologie weiter orientiert und das heute Politik. Ich habe mich dann Richtung Sicherheitspolitik engagiert und bin als Berufsoffizier gestiegen und so in die Politik
gekommen. Also ein Primarlehrer so in den 60er Jahren hat man sich ja vorgestellt, so ein mit den verschlissenen Jacken und der Joint vielleicht noch dabei. Also 68er Jahre und später. Und Sie haben sich nachher entschieden, Sie werden Berufsmilitär. Ist das ein Schock für Ihre Schüler, als Sie gewusst haben, dass Ihr Altlehrer jetzt plötzlich Berufsmilitär wird?
Nein, für die Schüler sicher nicht. Im Gegenteil, die haben dort schon eine klare Linie haben die geschätzt. Aber ich glaube, so die Lehrerkreise sind dort natürlich schwergewichtig eher linksorientiert gsi, ein bisschen geprägt von der 68er-Generation mit den Döschen herumgefahren, lange Haare als. Da habe ich mich persönlich immer ein bisschen gestört daran. Ich habe eigentlich immer die Auffassung gehabt, wir am Ende uns an unseren eigenen Stärken weiterentwickeln und nicht alles in Frage stellen. Das war dann auch der Grund gewesen, warum ich relativ schnell eine Ortspartie in der eigenen Gemeinde gegründet habe, bürgerliche Ortspartie, eine FDP, um auch da ein bisschen das Gegengewicht zu setzen. Und innerhalb von der Lehrerschaft, ich habe meine Freunde gehabt, die heute noch meine Freunde sind, aber da habe ich natürlich auch Haufen gehabt, dass sie überhaupt nicht verstanden haben.
Sie sind im Generalstab, Oberst. Sind Sie immer noch aktiv oder hat man Sie dann altershalber irgendwann mal auf ein Seitengleis gestellt?
Ich bin selbstverständlich außer Dienst mit einem Sexy vorne dran. aber selbstverständlich bin ich nach wie vor vernetzt in die Armeekreisen. Gerade das Generalstabsnetzwerk, das ist ein Netzwerk, das weit über die Armee rausgegangen ist, in die Wirtschaft hineingegangen ist, in die Politik hineingegangen ist. Früher war es auch so, dass 60% von allen Generalstabsoffizieren mussten Leute aus der Wirtschaft und aus der Gesellschaft sein und nur 40% Berufsoffizier. Das hat eine tolle Durchmischung gegeben. Ich habe heute noch entsprechende Freundschaften mit den Generalstabsoffizieren. Die Generalstabsausbildung war für mich matchentscheidend, letztlich auch für meine ganze Arbeit in der Politik.
Also Sie haben 19 Jahre Berufsoffizierkarriere hinter sich. Sie sind Ständerat, also einer der ganz wichtigen Politiker in der Schweiz. Und Sie haben zugeschaut, wie Frau Amherd ein bisschen, wenn wir sagen, ein Krüsi-Müsi-Haufen aus unserer Armee macht. Warum hat der Josef Dietli nicht früher eingegriffen und gesagt, das kommt gar nicht gut?
Also, da muss ich Sie gerade korrigieren. Ich bin vor allem Anfang an einer von denen gewesen, der konstruktiv kritisch gegenüber dem Kurs von der Frau Amherd angetreten ist. Und vor allem auch in der Schlussphase, in der zweiten Hälfte von der Regierungszeit, in der Bundesratszeit von der Frau Amherd, habe ich zusammen mit dem Werner Salzmann haben wir die Motion lanciert, dass endlich die Schweizer Armee vom Bundesrat eine Strategie bekommen soll, ein Leistungsprofil mit allem drum und dran, ein Zielbild. Das hätte der Frau Amherd gar nicht gepasst. Und trotzdem haben wir zuerst im Ständerat und dann im Nationalrat Motion unter meinem Namen durchgebracht. Also, ich erinnere mich noch gut an das Bild, wo die Frau Amherd die Berichte auf den Tisch geknallt hat. Und das hätte der Bundesrat nicht wollen und dieses hätte er nicht wollen. Und da habe ich einen Bericht gemacht. Nur viele Berichte aus der Armee und sonst von meinem Ort her, das ist nicht das, was ich will. Ich erwarte vom Bundesrat, dass er führt. Und in Sachen Armee ist das die Aufgabe der Frau Amherd. In diesem Punkt hat sie nicht geführt.
Sie waren eben 19 Jahre Berufsoffizier gewesen. Sie haben sich auch mit der NATO beschäftigt. Sie haben auch eine Ausbildung gemacht, eine entsprechende. Sie haben ein Jahr lang eine Schule besucht, glaube ich, in Rom. Wie ist dort die Schweiz aufgenommen worden?
Grundsätzlich positiv. Also unter 100 Teilnehmern bin ich der Einzige aus einem Nicht-NATO-Land. 50 von diesen Teilnehmern waren angehende Diplomaten in der NATO, 50 angehende Generäle für NATO-Funktionen. Und da war ein Oberst aus der Schweiz dabei gewesen. Das hat man grundsätzlich sehr geschätzt. Aber man hat schon gespürt, Schweiz, da ist ein Schweizer, ein reicher Schweizer, da kommt einer aus einem Land, wo gerade im Bereich der Sicherheitspolitik Tendenz zu Trittbrettfahrt mit sich bringt. Und das hat immer wieder spannende Diskussionen gegeben. Ich erinnere mich noch gut an einen Vortrag vom dänischen Außenminister, der da also Tour d'Horizon gemacht hat über alle europäischen Länder, so wie die einschätzen sind sicherheitspolitisch. Und der hat dann einfach so gesagt, und aus der Schweiz kam, ist, and the Swiss has always earned a lot of money by staying out of everything. Also ein Knall her gewesen, das hat mich dann gleich noch bewogen, mich dort zu melden.
Das ist ja das, was Trump heute den Europäer vorwirft.
Nicht ganz zu Unrecht, selbstverständlich. Wenn man schaut, dass die NATO zu über 70% von den USA finanziert wird, dann ist doch der Anspruch soweit nachvollziehbar, dass die USA sagt, hey, europäische Staaten schauen für ihre Sicherheit ein bisschen mehr. Wir sind bereit, uns zu engagieren, aber es braucht vor allem ein Engagement.
Wie ist das so gegenüber dem Trump? Ihr Gefühl. Also einerseits sagen sie jetzt, er hat ja nicht ganz Unrecht, dass er der NATO mal auf den Finger schaut und sagt, eigentlich ist ja das Verteidigungsbündnis sehr, sehr intensiv für die Europäer da, um irgendwelche Russen oder so fernzuhalten. Umgekehrt zahlen wir Amerikaner immer noch 70% von den Kosten. Sie, da hat man Verständnis ein bisschen dafür. Es kommt uns zwar teuer in Zukunft, wenn wir merken, dass wir selber uns auch beteiligen müssen. Und umgekehrt ist ja der Trump völlig unberechenbar. Und man weiß nicht so recht, was macht er morgen und was macht er übermorgen. Werden Sie eigentlich einen anderen amerikanischen Präsidenten sehen oder sagen Sie, okay, jetzt lassen wir das halt mal passieren?
Also er ist rechtsmässig gewählt worden vom amerikanischen Volk, von einer klaren Mehrheit, das mal. Ich war selber übrigens Wahlbeobachter vor 4 Jahren, als er dann nicht mehr gewählt worden ist. Aber ich muss sagen, an sich Politik, die er macht für Amerika selber, da ist sicher nicht alles falsch. Die Art und Weise und sein Persönlichkeitsprofil, das ist eine andere Geschichte. Also die Unberechenbarkeit, das ist natürlich äußerst schwierig für alle anderen Partner im Land selber. Der spezielle Umgang mit dem eigenen Rechtssystem, dort Grenzen überschreiten, auch mit den Waren und allem. Also das Persönlichkeitsprofil ist äußerst anspruchsvoll. Da würde ich den Amerikaner eigentlich einen kennen, der zwar eine ähnliche Politik in den Grundzügen macht, aber von der Persönlichkeit her berechenbar wird auftreten.
Wir haben die 39% Zölle aktuell, die uns sehr zu arbeiten machen. Also die Maschinenindustrie in der Tech-Industrie. Die Tech-Industrie macht rückwärts in der Schweiz und die Maschinenindustrie macht eklatant rückwärts. Also da haben wir ein Problem. Es gibt auch Kantone, die immer noch sehr stark von der Industrie abhängig sind und die blühten jetzt aktuell. Also wir werden es dann sehen, die Steuerabrechnungen 2026, 2027 werden wir dann sehen, was das eigentlich effektiv verursacht hat. Es könnte zu wirklich starker Arbeitslosigkeit könnte das führen, theoretisch in diesen Kantonen. Also sind wir ein bisschen gespannt. Ihr habt ja im Parlament jetzt die Möglichkeit, dass die Arbeit kann reduziert werden kann, gesetzlich von 12 Monaten auf 18 Monate und jetzt auf 24 Monate. Ist das nicht fast ein bisschen lang? Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand 24 Monate vor seinem Arbeitsplatz fernbleibt, trotz dieser schwierigen Krise, ich kann mir fast vorstellen, dass man da fast ein paar wieder Zombie-Firmen generiert, so ähnlich wie man das in der Corona-Zeit gemacht hat. Man hat jetzt gerade lesen, wie viel von diesen Krediten nicht zurückgezahlt werden. Das ist im Milliardenbereich ist das. Ist das ein Entscheid, der sinnvoll war?
Das Risiko, dass das System ausgenutzt werden kann, das besteht leider. Und jeder Entscheid hat auch seine Nachteile. Und wenn nicht der ausdrückliche Wunsch von der Wirtschaft selber, Swissmem insbesondere, gekommen wäre, aber auch entsprechend aus der Wirtschaft an uns hergetragen wurde, dass das wichtig sei für sie, kann ich mir nicht vorstellen, dass es im Ständerat eine Mehrheit gegeben hat. Als Liberaler habe ich mich selbstverständlich das erste Mal gefragt, dreimal gefragt, ist das gescheit, zählen wir das letztlich im Hinblick Abwägung, Chancen und Risiken habe ich dann auch zugestimmt, hat das aber nicht gemacht, wenn das nicht
der Aber 18 Monate, das sind ja anderthalb Jahre. Und 24 Monate sind zwei Jahre. Also man muss, in Monaten tun sie es harmlos, aber zwei Jahre lang könnte theoretisch am Arbeitsplatz fernbleiben, in Kurzarbeit gehen und könnte nach zwei Jahren wieder kommen. Und dann bin ich ja zwei Jahre bin ich wieder ein Frischling. Ich habe ja keine Ahnung mehr, was da passiert und was es wirklich geht. Oder?
Gut, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Frage, ob die Firma dann überhaupt noch besteht. Und man wollte ja im Prinzip damit sicherstellen, dass die Firmen eine Chance haben, wenigstens eine Krisensituation zu überstehen und damit auch zu überleben, als dass sie entsprechend zugeht.
Ja, 24, aber, ich bin der Meinung, 24 Monate ist extrem lang und ist fast ein bisschen zu lang. Josef Dietli, also nach der Armeekarriere ist die politische Karriere dann gekommen. Vor allem die ganz grosse politische Karriere, Ständerat. Was ist dort passiert, dass Sie gesagt haben, ich möchte gerne eigentlich nach Bern?
Ich war bereits schon 12 Jahre in der Urner Regierung, war 6 Jahre Sicherheitsdirektor, 6 Jahre Finanzdirektor, war Landammann. Und dann hat es die Vakanz in Bern und ich habe eigentlich gefunden, mit dieser Erfahrung, die ich entsprechend durfte sammeln in einer Kantonsregierung, wäre das eine logische und gute Fortsetzung, wenn ich meine Kompetenzen und auch meine Persönlichkeit in Bundesbahn einbringen kann. Dann habe ich mich entsprechend dann beworben und habe kandidiert und bin dann auf Anhieb gewählt worden.
Was war die schönere Arbeit gewesen? Regierungsrat oder Ständerat?
Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Frage. Eigentlich ist das Regierungsmandat erfüllender, weil man direkt eine Führungsverantwortung hat. Und ich bin der Typ, der eben gerne geführt hat, das Leben lang geführt hat, Leute geführt hat, Aufträge gegeben, kontrolliert, korrigiert, Einfluss genommen hat und eben auch versucht hat, Ergebnisse zu erzielen, politische Ergebnisse. Das kann man natürlich in einer Regierung, insbesondere als Departementschef, kann man das in hohem Maß, aber auch als Mitglied von einer Kollegialbehörde. Ständerat, Mitglied vom Parlament, ist einfach die Aufgabe anders. Aber der Reiz ist natürlich, im Ständerat sind wir ja in Anführungszeichen nur 46 und es ist auf nationaler Stufe und das ist natürlich ganz eine andere Kiste als Politik von einem Kanton, wenn man national sich kann engagieren für die Interessen von unserem Land, auch mit einer, soll ich sagen, einer Schnittstelle zu international und in dem Sinn, die übergeordnete Politik, die Gesamtheit von all diesen Herausforderungen, die unser Land hat, das hat natürlich schon seine Reize. Und gerade in den Kommissionen kann man auch im Ständerat relativ viel gestalten und mitbestimmen und sich hineingeben. Selbstverständlich mit den Vorstössen kann man sich bemerkbar machen, aber das sind in der Regel mühsame Instrumente.
Wir sind im Ständerat rund etwa ein Viertel der Mitglieder vom Nationalrat. Ihr habt aber die gleichen Kommissionen, die ihr abdecken müsst. Was bedeutet das eigentlich vom Aufwand, den Sie betreiben? Können Sie sagen, Sie sind eigentlich mehr in Bern als in Zürich? Entschuldigung, mehr in Bern als in Uri. Wie komme ich jetzt auf Zürich? Keine Ahnung.
Also In Bezug auf die Arbeitssuche bin ich das definitiv. Das ist völlig klar. Also die Kommissionsarbeit, jeder von uns ist in 3 bis 4 Kommissionen. Und wenn man vielleicht eine Aufsichtskommission hat, wenn ich jetzt mit der Geschäftsprüfungskommission, wo man in Subkommissionen tätig ist, dann ist der Aufwand beträchtlich, Präsenz vor Ort beträchtlich mit diesen Kommissionssitzungen. Letztlich ist es eine Frage von der Planung, aber ja, man ist tatsächlich mehr in Bern als daheim.
Ständerat ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Was haben Sie das Gefühl von Ihren Kollegen im Ständerat? Im Nationalrat ist ja mehr so ein bisschen, wenn wir sagen, das politische Gefecht vorhanden. Und vom Ständerat sagt man ja eher ein bisschen Sachpolitik. Das sind so ein bisschen die vernünftigeren. Wie ist die Kollegialität in diesem Ständerat?
Das ist grundsätzlich sehr gut. Also es ist tatsächlich so, dass man über die Parteigrenzen hinaus, auch wenn man eine Grundposition hat, während einem Geschäft versucht, irgendwelche Kompromisse zu schmieden bei umstrittenen Geschäften. Bis auf ein paar wenige Dossier gelingt das in der Regel. Und was auch möglich ist, wenn ein Bundesrat gut argumentiert im Ständeratssaal, dann kann er das Geschäft noch ganz entscheidend in die Richtung treiben, zu einem Entscheid im Sinn auch vom Bundesrat, weil wir sind doch rund die Hälfte ehemaliger Regierungsräte. Wir sind in dem Sinn, wissen wir, was es heisst, Kompromiss zu fällen. Und vor diesem Hintergrund ist das eine dankbare Aufgabe.
Es wäre für Sie nie eine Idee gewesen, Nationalrat zu gehen?
Also, ich muss es so sagen, die Frage hätte sich können stellen, wenn ein Ständerat nicht frei geworden wäre zu meiner Zeit. Ich hätte wahrscheinlich gleich kandidiert, aber die Aufgabe als Ständerat ist für einen ehemaligen Regierungsrat die logische Fortsetzung von der politischen Karriere. Hingegen im Nationalrat, wo so stark parteipolitisch dominiert ist, eher ein Abstieg.
Wie schauen Sie eigentlich das Szenario, das man effektiv redet miteinander im Parlament, als wichtig an oder als nicht wichtig an? Also sehr viel wird ja in den Kommissionen voraus diskutiert. Die Kommissionsentscheide gehen an Parlamentarier. Und Kommissionen hoffen, dass sie sich ja einigermaßen an das halten, was in den Kommissionen auch gemacht ist worden. Also wenn wir sagen, es ist schon relativ viel brettelt. Aber trotzdem wird ja wahnsinnig viel Blablabla gemacht, noch neu in den Rötinnen. Sehr viel sind am Kompi, kann man zuschauen. Das Handy ist auch sehr attraktiv oder aufschreiben irgendetwas, was mit der Sache vermutlich vielleicht nicht gerade etwas zu tun hat. Kann man sagen, man könnte den Parlamentsbetrieb eigentlich ein bisschen straffen?
In Bezug auf den Ständerat würde ich meinen, das trifft bei uns nur bedingt zu. Also bei uns ist die Anwesenheit relativ hoch während der Beratungen. Selbstverständlich kann es auch mal sein, dass man kurz am Handy ist oder irgendeinen Besuch hat und von dem Grund auch draußen ist. Aber im Ständerat hört man einander schon zu und ist auch bereit, vielleicht spontan in die Diskussion einzugreifen. Im Nationalrat ist das völlig anders. Dort ist alles stark parteipolitisch dominiert. Dort ist der ganze Ablauf von diesen Voten, von denen, die reden, der ist vorprogrammiert und auch das Abstimmungsverhalten ist schon vorgegeben. Darum sind die meisten gar nicht drin und die kommen dann einfach auf die Abstimmung. Aber das gehört halt zum Wesen von diesen beiden Kammern. Und in dem Sinn glaube ich nicht, dass man da viel muss ändern. Insbesondere was den Ständerat betrifft, hoffe ich einfach, dass man sich weiterhin an ein paar nicht geschriebene Regeln halten, zum Beispiel, man sagt nichts, wo bereits schon gesagt worden ist, oder redet irgendwie für Kulissen. Sonst hätte er mir dann plötzlich Sondersessionen und am Mittwochnachmittag noch Sitzungen. In der Regel funktioniert es, aber auch nicht mehr ganz immer.
Bei mir am Mikrofon ist der Josef Dittli. Er ist Ständerat vom Kanton Uri. Er gehört der FDP an. Gehen wir 734 Jahre zurück, Herr Dittli? Oder gehen wir zu Ihrem Wohnort? Ihr Wohnort heisst Attinghausen. Und wenn ich ehrlich sein will, bevor ich mich vorbereitet habe für das Gespräch, um zu schauen, mit wem habe ich es eigentlich dort zu tun, mit dem Josef Dittli, habe ich der Attinghausen selbstverständlich kennt aus der Gymnasialzeit. Man hat den Telmol gelesen, man hat sich mit dem Schilder beschäftigt. Und ich wusste, den gibt es. Aber dass es einen Ort gibt, der so heisst, Attinghausen, das habe ich nicht gewusst. Was für eine Beziehung haben Sie zum Attinghausen?
Also ich bin ein Bürger von Attinghausen, bin geboren in Attinghausen, aufgewachsen in Attinghausen, lebe immer noch in Attinghausen. Also ich bin ein waschechter Attinghausen und damit auch mit unserer Geschichte vertraut. Und wir haben die Freiherren von Attinghausen, die haben im 12. und 13. Jahrhundert entlang da von der Gotthard-Achse, wo ja dort aufgegangen ist mit den Schellen und allem drum und dran, ganz eine wichtige Rolle gespielt. Man hat auch eine eigene Burg gehabt, da gibt es eine schöne Ruine hin. Man hat aber auch das Wohnhaus von dem edlen Freiherr Walter Fürst hat man gehabt. Und Schiller hat dann die Teilstory zu einem von den drei Gründern gemacht. Und ich bin natürlich jedes Mal stolz, wenn ich in das Bundeshaus hineinkomme und die drei alten Eidgenossen vorne unter der Kuppelhalle sehe. Und der ganz links, für mich ist es der links, ist der Walter Fürst. Und ich komme jedes Mal ein bisschen heim, wenn ich ins Bundeshaus hineingehe.
Der Attinghausen ist Landammann, glaube ich, vom Kanton Uri sogar damals. Soweit es den Kanton in dieser Form eigentlich überhaupt gibt. Und er hat im Schiller spielt er eine wichtige Rolle. Er verteidigt eigentlich die Demokratie bis und mit zu seinem Tod. Also er geht nachher im Sessel in sich zusammen. Er hat einen Schwiegersohn, glaube ich, wo mit den Österreichern zusammengeht. Er heiratet auch eine Österreicherin, also eine Habsburgerin. Und eines von seinen Lebensziele ist zu überzeugen, dass er eigentlich der Schweizer treu bleibt und nicht zum Feind übergeht. Wie weit kann man auch das Bild, also dass sich jemand einsetzt, bis zu seinem Tod im Sessel zusammensinkt und eigentlich die Demokratie fähnlich aufrechterhaltet, mit der heutigen Zeit in Verbindung bringen?
Ich sehe da vor allem den Föderalismus dahinter. Also wir müssen uns stark engagieren, dass der Föderalismus nicht weiter aufgeweicht wird, dass Gemeinden so viel bei ihnen behalten sollen, wie auf Stufe Gemeinde am besten gelöst werden kann, auf Stufe Kanton dasselbe und der Bund nur übergreifend kommt, wenn die untergeordneten Staatskammern so entsprechend die Aufgaben nicht gut können erfüllen können. Die Tendenz heute ist eher ein bisschen die, man redet sofort von Flickenteppich, wenn irgendetwas föderalistisch organisiert ist und das muss man jetzt sofort national anders regeln. Da bin ich ein klarer Befürworter, dass Föderalismus, die Stärke von Föderalismus weiter beibehalten wird und ich, das ist eines meiner wichtigsten Anliegen hier oben in Bundesbern, zum Föderalismus Sorge zu haben. Also in dem Sinn sehe ich da vor allem eine Übertragung von der Geschichte von früher auf die heutige Zeit.
Ich würde gerne auch noch etwas ganz kurz rezitieren aus dem Schiller raus. Ich werde nicht zu lang, sonst wäre es ein bisschen kompliziert. Drum haltet fest zusammen, fest und ewig. Kein Ort der Freiheit sei dem anderen fremd. Hochwachten, stellet aus auf euren Bergen, dass sich der Bund zum Bunde rasch versammle, seid einig, einig, einig. Das hat der Schiller geschrieben und als ich das gelesen habe, hat es mir fast ein bisschen gekräuselt, oder? Und dann habe ich an die FDP gedacht, am Samstag, am 18. Oktober. Und dann habe ich mir das Revue passieren lassen, was dort passiert ist, und dann habe ich das nochmal gelesen. Und habe gesagt, jetzt stimmt irgendetwas mit dieser FDP eigentlich gar nicht mehr. Die FDP hat ja dort entschieden, dass Verträge mit der EU so sollen unterzeichnet werden, wie sie jetzt halt sind. Es sind, glaube ich, auch nicht grosse Forderungen gestellt worden. Und man hat sogar, und jetzt kommt der Kanton Uri, eigentlich auf Null abgesetzt. Wir haben das Ständemehr von der FDP aberkannt bekommen. In dieser Situation. Und dort habe ich eigentlich den Kindladen runtergelassen. Ich habe gedacht, okay, freisinnig könnte noch sein, dass sie effektiv dafür sind, für die bilateralen 3 oder Rahmenabkommen 2. Aber sie werden nie und nimmer das Ständemeer versenken. Und das haben sie aber gemacht. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, das ist der Dolchstoss für die FDP.
Nein, in keiner Art und Weise. Also erst einmal das Einig, Einig, Einig bezieht sich ja auf die Zeit, wo die Schweiz in der Existenz also bedroht worden ist, überfallen zu werden und mit allem drum und dran. Und man hat den Aufstand probt, nicht nur probt, sondern erfolgreich gemacht gegen die Vögte, die das Volk unterdrückt haben. Und also die Situation, die wir jetzt hier haben, das ist eines von vielen politischen Geschäften. Und jede Partei hat auch ein relativ wichtiges Geschäft, wo man sich vielleicht nicht so einig ist. Also vor dem Hintergrund muss man das ein bisschen relativieren. Eines von vielen Geschäften, wo man sich in einer Demokratie uneinig ist, das darf es geben. Und die FDP hat sich jetzt so entschieden. Persönlich hätte ich sehr geschätzt, wenn man das Ständemehr befürwortet hätte. Ich stehe zum Ständen mehr. Sagen aber auch ganz klar, das entscheidet nicht die FDP, sondern das entscheidet zuerst einmal wir hier oben in Bern, in der Rät und dann am Schluss allenfalls das Volk. Aber in Bezug auf Ständemeer werden wir die Diskussion sicher führen im Ständerat innen und ich werde dort im Ständerat sicher für Ständemeer sein. Würde mich nicht überraschen, wenn es zustande kommt. Ich weiss auch nicht, wie es den Nationalrat ausgeht. Und es ist dann halt ein demokratischer Prozess. Aber was die FDP selber betrifft, glaube ich nach wie vor, die FDP die steht zu ihnen wert. Die macht grundsätzlich einen guten Job. Leider ist es einfach so, dass wir im Moment gerade ein bisschen aufgerieben werden von dieser polarisierenden Politik, je linker, je besser und rechts nur die SVP. Und da leiden natürlich ein bisschen die konstruktiven Kräfte.
Aber hat die bilateralen drei, hat das wirklich etwas mit Polarisierung zu tun? Sind das nicht eher eigentlich die Parteien, die von Polarisierung reden? Also, wenn wir wissen, wir hätten ein Stromabkommen beispielsweise machen mit der EU zusammen. Und dann reise ich ins Tessin, ich gehe nach Cugnasco und dort läuft eine 400 kV-Leitung über die Häuser rüber, das sind Tausende von Tessiner, die in einem Magnetfeld in sind. Und viele Leute sagen, das ist eigentlich medizinisch nicht gerade wahnsinnig gut. Und die Leitung dient eigentlich dem Transport vom Strom nach Italien. Und wenn ich das sehe, dann sage ich, ja, Stromabkommen, selbstverständlich ein Stromabkommen. Aber die Schweiz hat wahnsinnig viel zum Geben in diesem Stromabkommen und sicher auch viel zum Nehmen. Also Stabilisierung vom Strom und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, zwei Technokraten zusammen hätten eine A4-Seite gebraucht und gesagt, lass mal, Strom fließt von Deutschland nach Italien. Zwischendurch können wir ja nicht einmal sagen, was fließt eigentlich durch, weil wir haben Technologie gar nicht. Wir wissen gar nicht, ob dort irgendwelche Fremdströme durch die Leitungen durchlaufen, ohne dass sie gemessen werden. Also, wir haben eine Situation, die wir ja gar nicht diskutieren müssen. Wir zwei Technokraten machen jetzt ab. Wir helfen einander gegenseitig, ein A4-Seite, Stempel darunter, die Hand geben und gut ist. Oder? Und jetzt macht man eine riesige Geschichte, tut das institutionell in eine Gerichtsbarkeit hineinbringen, in eine Schiedsgerichtsbarkeit und europäischen Gerichtshof. Und jetzt kommen die Leute so ein bisschen Angst über. Also der Attinghausen hat sicher mega Schiss bekommen, glaube ich, wenn er das gelesen hätte. Warum hat man das gemacht? Warum hat man die Technokraten nicht funktionieren lassen und hat die Politiker daraus gelassen, die das Ganze noch 97'000 Mal absichern mit irgendwelchen Gerichtsprozessen und Ideologien, die dahinter sind?
Gut, letztlich, es ist wie bei allem. Man muss abwägen, was sind die Vorteile, die es bringt, was sind die Nachteile, die es bringt. Und dem muss man in der Waagschale schauen, weil es das mehr abbezieht. Und die FDP ist jetzt in einer Mehrheit der Auffassung, dass selbstverständlich sind ein paar gravierende Nachteile damit verbunden. Das schlägt keinen Geisel weg, die Bürokratie, das stört massiv. Die Frage ist einfach, was auf der anderen Seite dafür bekommt. Und die Mehrheit von der FDP ist da der Auffassung, wir bekommen mehr, als wir daher geben und haben jetzt darum zugestimmt.
Also, stopp, also wir kommen ja gar nichts über eigentlich. Wir kommen gar nichts über, sondern sie einfach zwei Blöcke, die miteinander zusammen arbeiten. Also erstens mal haben wir ein Handelsbilanzdefizit mit der EU. Die EU liefert mehr in die Schweiz als die Schweiz in die EU. Das ist mal das Allererste. Zweitens, die ganze Stromsituation. Die haben zum Teil so viel Wind- und Solartechnologie drin, dass sie ihre 50 Hertz in ihrem Netz nicht aufrechterhalten können. Das haben die müssen in Sekunden zum Teil Strom fortschiessen im Sommer. Weil sie einfach schlichtweg zu viel haben und dann wird die ganze Netze abblicken. Wir haben das erlebt, Portugal, Spanien und Südfrankreich hat es auch noch mitgenommen. Und dann haben die Franzosen nachher reagiert und haben Südfrankreich kurzspitz abgestellt. Und es ist über 36 Stunden gegangen, bis Portugal und Spanien wieder am Netz ist gegangen. Das geht nur über Telefonie, indem man miteinander telefoniert und sagt, du Hubi, kannst dein Kraftwerk wieder rauffahren. Also wir haben eine Situation in Europa, die katastrophal ist und die Schweiz ist enorm wichtig. Enorm wichtig. Und sorry, also dort hat man doch einen dicken Hals können machen und zu diesen Technokraten-Diskussionen gehen und sagen, hey, Kollegen, sind ihr eigentlich nicht ganz putzt, oder? Wenn wir die Grenzen zumachen, wir Schweizer, zu 95% haben wir eine stabile Situation ohne die EU. Wir brauchen sie nicht unbedingt. Also vielleicht Frankreich brauchen wir mal das Atomkraftwerk oder so. Aber eigentlich sind wir in einer besseren Situation als die ganze EU. Und wenn wir Italien abstellen, ist dort zappenduster, oder? Dort läuft dort überhaupt nicht mehr.
Gut, man kann bei jedem Dossier, bei jedem Teilbereich findet man irgendwo einen Punkt, wo man so kann sehen, wo man negativ kann sehen. Ich glaube, es wäre auch müßig, wenn wir es in all die Details hineingehen. Es ist in der Gesamtabwägung einfach so, dass aus Sicht von der Mehrheit von der FDP und so einer deutlichen Mehrheit die Resultate aus den bilateralen drei eben höher wiegen, besser sind als die Nachteile, die man sich aufnehmen muss. Und auch da, ich glaube, wir könnten da wahrscheinlich 3-4 Stunden lang diskutieren. Lämmert es sich das so? Jetzt ist die Phase von der Vernehmlassung. Die FDP hat sich mal vorläufig positioniert. In der Rede, zumindest was Stände mehr betrifft, will ich mich entsprechend so verhalten, was ich generell, ich verhalte mich so, wie ich das für richtig finde. Und auch da, jetzt schauen wir mal, was die Detailgespräche noch alles bringen, was die Vernehmlassung dann für Konsequenzen wird haben. Und dann schauen wir dann weiter.
Also Sie sind der Meinung, es wird 2027, 2028, also lassen wir noch ein bisschen Wasser flüssen ab.
Also einfach nur Wasser drüben ablassen, wäre es gerade ein bisschen wenig. Man muss daran arbeiten. Es kommen jetzt auch Rückmeldungen aus diesen Vernehmlassungen. Das muss man auswerten, man muss die Bedenken ernst nehmen. Und die werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber eben, es gibt auch noch ein paar andere Dossiers, als jetzt einfach die bilateralen drei. Also man muss das Ganze ja nicht so überhöht darschauen, wenn das sicher eine wichtige politische Frage ist.
Also wir schauen natürlich schon sehr, sehr intensiv drauf und fragen uns, wieso hätte man das nicht viel einfacher können gestalten. Man hat ja jetzt auch 4 Geschäfte daraus gemacht. Am Anfang hat das Ganze ja Rahmenabkommen 2 geheissen. Nachdem das Rahmenabkommen 1 2021 unverrichtete Dinge in die Tonne geschmissen hat, weil man gewusst hat, das kommt nie durch. Dann hat das Rahmenabkommen 2 geheissen und dann hat man ein Bubentrickli daraus gemacht. Man hat nämlich dem jetzt bilaterale 3 gesagt und hat das in 4 Teile zerlegt. Aber überall sind die institutionellen Problematiken sind drin, auf allen 4 Dossiers. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn das Parlament das durchwinkt und es nicht zu einem obligatorischen Referendum kommt, dann muss das Volk 4-mal das Referendum ergreifen, nämlich gegen jedes einzelne Geschäft. Und das ist doch eigentlich eine Veräppelung des Volkes.
Auch da schauen wir noch, was jetzt aus der Rückmeldung kommt. Die Gesetze wir im Parlament dann verabschieden. Da kann man all die Bedenken einbringen und dann schauen wir, was am Schluss rauskommt.
Also Sie glauben, man kann das noch ändern?
Das ist der politische Prozess. Wir haben alle Möglichkeiten im Parlament, zu sagen, was wir wollen und was nicht.
Ja, aber die Meinungen sind ja zum Teil eigentlich gemacht, oder? Also, dass man das eigentlich unterstützt. Also die FDP hat es jetzt gezeigt, mit 75% der Stimmen oder so, haben die Delegierten von der FDP gesagt, so wie es jetzt ist schon gut.
Es ändert nicht am Prozess, dass wir jetzt in der Phase der Vernehmlassung sind. Und ich finde es einfach falsch, wenn man jetzt schon alles in gleichen Kübel inneriert und sagt, es sei jetzt so.
Zusammenarbeit mit der EU ist sicher sehr wichtig. Ich persönlich hoffe selbstverständlich, dass es auf einem simplen und einfachen Weg weitergeht und es nicht dazu führt, dass ich bei jedem Vertrag, den ich mache, 46 Juristen um den Tisch herum haben. Und auch die sind sich nachher nicht einig, was jetzt eigentlich gilt jetzt deutsches Recht, gilt jetzt europäisches Recht, gilt jetzt Schweizer Recht. Was müssen wir jetzt machen? Wahrscheinlich muss ich gerade von Anfang an den EuGH fragen, was eigentlich geht. Gehen wir zurück in Kanton Uri. Der Kanton Uri hören wir ja immer wieder tagtäglich fast vom Zustand vom Gotthard. Also nicht vom Gotthard massiv, sondern von den Tunneln. Das sind ja mehrere Tunnel. Das ist ja, glaube ich, am Anfang ist diese Bahn über den Gotthard übergegangen. Mit einem wunderschönen Kehrtunnel, wo man hat, wo man das Kinderli von Wasser immer wieder sieht. Und heute reden wir eigentlich über eine zweite Röhre, die im Gang ist, über Gesteine, die nicht richtig funktioniert, weil man Bohrmaschinen nicht einsetzen kann. Erste Frage, 2030. Ist die zweite Röhre fertig?
Die zweite Röhre wird fertig sein, aber man muss dann die andere sanieren. Also das System, das man eigentlich beschlossen hat, richtungsgetrennte Einspurung, das geht dann ein paar Jahre.
Wir haben ja die Problematik jetzt, dass fast nie eine staufreie Situation an diesem Gotthard ist. Also sprich vor den Gotthardtunneln. Und es ärgert alle. Vermutlich auch die Ausländer, die durchfahren. Ich habe ja jetzt die Idee aufgebracht im Ständerat, dass man ein bisschen mehr verlangt von denen vom Ausland, die durch die Schweiz durchfahren. Wo stehen wir dort?
Sind zwei Motionen eingereicht, eine im Nationalrat, eine im Ständerat, wo die Durchfahrtsabgabe im Sinne von einer Motion will überweisen. Im Ständerat ist das bereits überwiesen worden. Es wird auch im Nationalrat überwiesen. Da sind über 100 Unterschriften zusammengekommen. Und dann hat der Bundesrat den Auftrag, so eine Durchfahrtsabgabe auszuschaffen und einzuführen.
Reden wir von einer Durchfahrtsabgabe durch Gotthard? Nein. Oder reden wir eine Durchfahrtsabgabe durch die Schweiz?
Durch die Schweiz. Ausschließlich durch die Schweiz.
In welcher Grössenordnung könnte die sein? Kann man sich das jetzt schon vorstellen?
Da habe ich mich nicht befasst damit, aber ich kann mir vorstellen, irgendwo zwischen 50 und 100 Franken müsste das sein.
Und das bedeutet, dass wenn jemand jetzt in die Schweiz reinfährt, aber zum Beispiel, ich sage jetzt, eine Woche bleibt, bis er wieder über Grenzen übergeht, dann zahlt er nichts. Weil er hat ja Infrastruktur genutzt, im positiven Sinn. Er ist geschlafen, er hat eingekauft und so weiter. Aber wenn er innerhalb zum Beispiel von, sagen wir jetzt, 12 Stunden durch die Schweiz durchfährt, dann zahlt er. Ist das so die Idee?
Meines Wissens ja. Also das muss dann im Detail natürlich noch ausgeschafft werden. Aber die Meinung ist schon, wenn einer einfach die Schweiz nutzen will, um durchzufahren, da muss man irgendein Zeitfenster definieren, als wenn es nach mir ging 12 Stunden. Und was, oder vielleicht 24 Stunden, je nachdem. Und was darüber ist, wäre das. Aber wer es in dieser Zeitphase durch die Schweiz durchfährt, der muss das zahlen. Völlig klar. Vielleicht kann man es auch noch abstufen.
Glauben Sie, das würde eine Beruhigung geben im Kanton Uri?
Ja, also ich muss es so sagen, es würde den Verkehr wahrscheinlich ein bisschen reduzieren. Es ging dann halt einem anderen Ort durch. Es würde es vielleicht auch ein bisschen anders verteilen, weil man will ja ein System einführen, wo je nach soll ich sagen, Saison oder Wochentag abgestuft ist, dass es nicht immer einfach der gleiche Preis ist. Und das hat sicher eine gewisse Lenkungswirkung. Aber das Dilemma Stau am Gotthard, das wird sicher nicht lösen.
50 Franken ist vielleicht fast ein bisschen wenig. Oder? Heute sagen die Leute, ja, jetzt gehe ich nachher in ein Hotel, das kostet mich 400 Franken pro Nacht. Die 50 Franken durch die Schweiz durch, das kann ich mir jetzt auch noch leisten.
Ja.
Müssen wir dort nicht 400 Franken machen, oder? Das ist ja, also, richtig heftig, oder?
Gut, also irgendwo hat das Ganze natürlich eine Grenze, oder es muss irgendein Mass haben, wo Sinn macht, aber das überlasse ich dann dem Bundesrat, da einen gescheiten Vorschlag auszuschaffen. Und wenn wir schauen, wo wir dann landen.
Was passiert eigentlich mit der EU nachher? Was sagt die EU? Wir müssen uns in Zukunft der EU unterordnen. Jetzt, wenn wir so einen Durchfahrtsbetrag holen von den Deutschen und den Franzosen etc. oder von den Italienern rauf, dann kann ja die EU vielleicht sagen, das ist nicht rechtens.
Rechtens ist es mit Sicherheit, weil das ist bereits geprüft worden, das entspricht dem Landverkehrsabkommen. Aber ob das sonst eine politische Gegenreaktion wird geben, das weiß ich nicht. Das ist natürlich sicher ein Nachteil vom System, dass wir möglicherweise in anderen Staaten auch mit irgendwelchen Massnahmen rechnen müssen. Aber es geht in erster Linie mal darum, sich zu überlegen, wie kann man allenfalls die Durchfahrtsströme durch unser Land ein bisschen anders kanalisieren.
Josef Dietl, Sie sind ja nicht nur Ständerat, also nicht nur, ich meine, das ist ja schon mal heftig, das ist völlig klar. Sie sind auch unter anderem Präsident vom Verwaltungsrat von der Swiss Los. Ich kann mich eigentlich gut erinnern, wo jede Beiz noch so einen einarmigen Bandit hatte. Und dort konnte man ein Stützchen oder 2 Franken runterlassen. Und jeder Beizer hat gesagt, das ist eigentlich noch cool, mit dem kann ich 40% von der Miete kann ich holen und zahlen. Das hat man den Beizer eigentlich, ohne sie wirklich zu fragen, wenn das Volk fragt, weggenommen. Das dürfen sie nicht mehr. Also das ist strafbar, wenn sie das jetzt machen. Das ist Geldspiel. Und man hat das alles in der Swiss Los konzentriert. Wenn ich jetzt an einen Kiosk gehe, dann komme ich abends einen sturmen Kopf über, wenn ich sehe, was die Swiss Los alles anbietet. Ob das Sport ist oder ob das irgendetwas, wo man rubbeln kann oder was auch immer. Also ich habe schon Leute gesehen, die 500, 600, 700 Franken gezahlt haben am Kiosk für irgendwelche Swiss-Los-Aktivitäten. Und eines der Hauptargumente war ja, wir zentralisieren das bei Swiss-Los, weil die schauen dann schon, dass genau das nicht mehr passiert. Weil wenn einer durch die Beiz geht und seine 5 Franken oder 2 Franken runterlässt, dann geht er nachher heim und die Familie hat nichts mehr zu essen, weil er all sein Geld verspielt hat. Ist das nicht eigentlich eine fahrige Geschichte? Was die Swiss Los anbietet, auch wie sie Werbung macht. überall, oder? In den sozialen Medien, Fernsehen, Radio, überall sehe ich Swisslos. Wenn sie wieder irgendeine neue Idee haben, sehe ich wieder Swisslos. Also, wenn man auch die Umsätze anschaut, kann das durchaus sein, dass es eigentlich für die Leute, die ein bisschen süchtig sind, am Kiosk fast schlimmer ist, als das vorher war.
Nein, also die Spielsucht, die ist vor allem im Online-Bereich, bei den Online-Casinos nachgewiesen. Und jetzt sind vor allem auch noch die illegalen Anbieter tätig. Also im Swisslos-Bereich süchtig zu werden mit Ausfüllen von Lottozetteln oder Aufruppeln von Los.
Also sie sind auch im Internet. Also ich kann alles im Internet drin machen.
Ja, ja.
Ich muss keine Sekunde zum Kiosk laufen. Ja, ich kann den ganzen Tag im Internet umeinander
figurieren. Ja, aber selbst fülle ich mal im Internet einen Lottoschein aus. Also das ist alles relativ eine mühselige Geschichte oder ein Aufruppeln von Los. Und wir haben selbstverständlich, überwachen wir das alles. Also der Fall, wo Sie jetzt sagen, in diesen Dimensionen 600, 700 Franken einen Kiosk, das sind absolute Ausnahmefälle. Die meisten sind die, die ein, zwei Lottoscheine ausfüllen, sei es Euromillion oder Swiss Lotto, und zwei, drei Los kaufen oder ein paar Los zum Verkaufen schenken. Dort ist natürlich schon so, dass wir bei den Sportwetten ein Angebot können schaffen. Aber das haben wir geschafft, nicht nur um eigene Erträge zu generieren, sondern dass wir es eben in den Griff haben. Bei uns muss jede Lotterie, jede Sportwette, alles muss genehmigt werden durch Geldspielaufsicht. Und die prüfen das, ob die Kriterien nicht gehalten sind, die gesetzlichen Kriterien. Und vor diesem Hintergrund heben wir uns natürlich deutlich ab gegen das illegale Angebot, das nach wie vor herrscht, vor allem im Online-Bereich, eben auch mit Sportwetten und so. Und das ist es doch gelungen, einen rechten Teil zurückzuholen. Die Spielsuchtgeschichte, das ist für uns ein ganz heisses Thema, immer wieder. Wir unternehmen alles, dass die Spielsucht möglichst eingeschränkt ist. Und bei unseren Produkten ist das fast nicht möglich.
Ihr habt einen Nettoertrag von 800 bis 900 Millionen irgendwann im 2024. Und der Ertrag ist um 10% das Loch auf. Das heisst, es ist noch mehr gespielt worden als vorher. Das ist eine exorbitante Zahl. Und dann ist durch das schon eine kleine politische Antwort, die Sie mir jetzt als Verwaltungsratspräsident von der Swiss losgeben. Der Glaube ist bei mir nicht.
Also es ist ja grundsätzlich positiv, wenn wir Gewinn erwirtschaftet aus diesen Angeboten, aus diesen all legalen Angeboten, die wir machen, die dazu führen, dass Kantone und der Sport, gemeinnützig und der Sport und alles kann unterstützt werden. Weil der Gewinn geht zu 100% in Gemeinnützigkeit und in Sport. Und Swisslos selber übrigens kann gar nicht ausgeben. Das geht alles an die Swisslos-Kantone, das sind die Schweizer Kantone und der Kanton Tessin. Und vorab der Anteil an Schweizer Sport. Das sind über 60 Millionen, die in Schweizer Sport gehen vorab. Das ist aus der Zeit heraus, wo man noch die Sportlotto betrieben hat von früher. Das ist so eingeliefert worden, der Mechanismus gibt es heute noch. Und in Bezug auf die 10%, die wir letztes Jahr zulegen konnten, das war zu verdanken an dem Jackpot, dem grossen im Euromillion und einen im Swisslotto-Bereich, die dazu geführt haben, dass der Jackpot so lange so hoch war, dass einfach mehr gespielt worden ist. Und das hat uns entsprechend gelüpft. Das Jahr werden wir die Zahl vermutlich nicht mehr ganz erreichen. Wir sind dort in etwa auf Budgetkurs, aber immer noch, das ist absolut vertretbar, was wir machen, da die Werbung mit allem drum und dran. Vor dem Hintergrund gibt es aus meiner Sicht nichts, was wir müssen ändern.
Ich verstehe das, dass Sie als Verwaltungsratspräsident das sagen, oder? Sie reden von legal und illegal. Das ist klar, oder? Wenn ein Gesetz da ist, dann ist plötzlich etwas illegal, was vorher eigentlich völlig vernünftig war, oder?
Nein.
Also, dass der Beizer, noch einmal, der Beizer, der es ja wirklich schwer hat, wirklich, der muss immer mehr Miete zahlen, er muss höhere Löhne zahlen, Richtung Gesamtarbeitsvertrag. Also, er hat eigentlich seine Fußfesseln und Armfesseln, hat er an. Und jetzt hat er so ein Ding gehört, man hätte ja das können von mir aus limitieren. Du darfst höchstens ein oder zwei von denen haben. Es darf höchstens zwei Franklinien gehabt werden. Das hat man alles von mir aus können machen. Das hat man können limitieren. Aber das absolute, totale Verbot in der Öffentlichkeit, so einen einarmigen Banditen herzutun, das ist doch einfach mega unfair.
Also die Banditen, die sind nie von Swisslos betrieben worden, das hat Swisslos noch gar nicht gegeben in dieser Phase.
Nein, aber der Beizer hat es können betreiben,
meine. Ja, aber
jetzt darf er nicht mehr.
Ja, aber Swisslos hat nie Banditen abboten und wird es auch nie machen. Abgesehen davon, wir beschränken uns auf die Produkte, die wir für richtig finden, wo uns auch die entsprechenden Gewinn erwirtschaften. Und zwar Gewinn für die Allgemeinheit und nicht für irgendwelche Berufsgruppen, auch wenn die vielleicht nicht überall einen einfachen Stand haben. Die Allgemeinheit soll den Gewinn können abschöpfen. Das für Gemeinnützigkeit, für den Sport, für Kultur, für Soziale und für das schaffen wir. Und wir haben übrigens im Verwaltungsrat bewusst auch Leute aus mehreren Partien, unter anderem auch von der SP. Mit der Marina Carupio ist da eine prädestinierte Frau bei uns im Verwaltungsrat, die sehr sensibilisiert ist im Bereich von Spielsucht und Prävention und allem drum und dran. Also wir nehmen all das sehr ernst. Wir hinterfragen das immer wieder, können wir da noch besser werden? Und wir optimieren da immer wieder. Aber jetzt da wollen wir das Swisslos gar nicht stellen als eine Spielsucht-Generierungsbranche. Da müsste man eher bei den Casino vorbeigehen.
Es gibt ja trotzdem auch bei Swisslos externe Baren und Beizen wieder, die das dürfen machen. Das sind Swisslos-Ableger. Und dort sind Automaten drin, wo gespielt kann werden.
Da kann jeder kann sich darum bewerben. Also wenn ein Wirt unbedingt einen Swisslos-Automat haben will, ist er herzlich willkommen.
Eben, und dort wird wieder eigentlich sehr ähnlich gespielt wie damals bei den einarmigen Banditen.
Nein, es werden Swisslos-Produkte angeboten.
Ja, klar, es sind Swisslos-Produkte. Ja, aber es ist sehr, 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 sehr ähnlich. Gehen wir noch mal zurück in den Kanton Uri. Der Kanton Uri muss sich im 2027 einen neuen Ständerat suchen, weil Josef Dietli, Sie haben gesagt, es ist jetzt meine letzte Amtsperiode, die ich durchziehe. Und dann mache ich einen Nachfolgerplatz. Wenn wir anschauen, was passiert ist bei den letzten Wahlen, dann hat die FDP gelitten. Die FDP hat im Landrat 4 Sitze verloren. Das ist bei 64 Sitze total.
Ja.
Willst du Ständerat? Hm?
Nein.
46, einfach umgekehrt. Also müssen wir zahlen, umdrehen. Also die FDP hat ganz massiv verloren, kann man sagen. 4 Sitze ist viel auf das. Die SVP hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3 gewonnen. Und das zeigt auch dort im Kanton Uri eine gewisse Tendenz, dass man mit dieser FDP nicht ganz so zufrieden ist. Jetzt, Ihr Nachfolger, wird er wieder von der FDP sein oder ist das dann halt ein SVPler?
Ob der von der FDP wird sein, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich einen potenziellen Nachfolger habe. Im Kanton Uri sind Regierungs- und Ständeratswahlen, auch Nationalratswahlen, sind Kopfwahlen. Also man muss Leute bringen, die einen Leistungsausweis haben, die man kennt, die ankommen beim Volk. Und da kann man nicht irgendeine Parteiproporz wählen oder hinterlegen. Die Frage ist, was ist das Potenzial von einer Partei, um solche Leute überhaupt zu bringen? Ich bin in der glücklichen Lage, dass wir im Kanton Uri den Finanzrechter, den Regierungsrat Urs Janett, haben, der jetzt schon 12 Jahre in der Regierung ist. Der hat bekommt das Signal, dass er Interesse hat, meine Nachfolge anzutreten. Ich würde mich riesig freuen. Er würde kandidieren. Und dann hat er auch sicher gute Wahlchancen. Wenn dann aus anderen Partien andere Leute kommen, dann gehört das zum demokratischen Prozess. Wir haben im Übrigen in der eigenen Partei hätten wir auch andere. Ich will es nicht ausschließen, dass auch noch, zumindest anlässlich von der Nomination, dass da vielleicht noch andere Kandidaturen geben kann. Also wir haben schon noch 2, 3. Der Urs Janett ist einfach sicher, aufgrund von seinem Leistungsausweis und seinem Profil, wenn er kandidiert, wäre natürlich sehr gut aufgestellt.
Hoffen wir, dass im 2027 ein Ständemehr auch für die EU wird gelten, also für die bilateralen 3 und allenfalls wieder ein Freisinniger ihre Nachfolge annimmt. Josef Dietli, eine ganz wichtige Geschichte vom Kanton Uri, das ist der Sami Saviris. Als Externer, der vom Kanton Uri keine Ahnung hat, muss ich eigentlich sagen, ich bin mega stolz auf den Kanton Uri, dass der das fertig gebracht hat, dass man aus einem Waffenplatz heute eine prosperierende Geschichte gemacht hat. Einfach etwas, wo man das Gefühl hatte, in einer verfahrenen Situation in der Schweiz, so ein grosses Projekt ist eigentlich gar nicht mehr möglich. Das hat vielleicht mal beim Gotthard-Durchstich, beim ersten ist das möglich gewesen. Auf das Jungfrau Joch hat man ein Bändchen aufgemacht, oder? Und so weiter. Das sind alles Pioniere gewesen. Und da kann man eigentlich sagen, Mann, das ist super, was dir dort fertig gebracht hat. Wie ist das abgelaufen?
Also, Zuerst stimme ich natürlich zu 100% überein.
Das ist gut, dass ich mir zustimme. Habe ich doch noch eine Chance gehabt.
Ja, wir stimmen in vielen Bereichen überein. Aber in Bezug auf Sami Saviris, das ist natürlich ein absoluter Glücksfall, der sich da ergeben hat. Und wir haben die Chance genutzt. Ich würde auch meinen, wir haben das gut gemacht. Und mich persönlich freut es natürlich, so eine Schlüsselrolle spielen. Ich habe den Kontakt zum Sami Saviris knüpfen. Ich habe die ganze Anwerbungsphase geleitet, das ganze Jahr lang. Ich habe sehr viel investiert, bis wir ihn so weit gehen. Also, ich bin bereit, fürs Volk zu gehen, um zu erklären, dass ich da etwas machen will. Und der Waffenplatz im Übrigen war auch nicht ganz so einfach zu holen. Auch da habe ich eine absolute Schlüsselrolle gespielt. Also ohne jetzt überheblich zu sein, ohne mich wäre da oben nichts. Und selbstverständlich weiss ich, ein Haufen anderer mussten helfen und das auch geholfen haben und mir das sehr gut gemacht haben, insbesondere Heidi Skracke noch führen haben, wo all die Prozesse und Verfahren geleitet hat und wir haben einfach miteinander super.
Also ihr seid auf einer Art ein Streamteam, ihr zwei, oder?
Kann man sagen,
Frau Skracke und Herr Dietli, oder?
Ja, wir machen das gut miteinander.
Also ganz super. Habt ihr irgendetwas bekommen dafür, wenigstens irgendwie eine Lebensmitgliedschaft im Golfclub oder so etwas?
Das wollte ich gar nicht. Ich brauche noch kein Denkmal. Ich habe mich riesig gefreut, im 2013, als ich Landemann war, in Andermatt die Ansprache zu halten zur Eröffnung vom JD Hotel. Ich habe mich dort noch gut erinnert, als ich im Februar 2005 das erste Mal dort hoch bin, wo mir der ehemalige Schweizer Botschafter in Kairo, der Raimund Kunz, den Sami Saviris aufgebracht hat. Dort haben wir nämlich noch gefragt, auf was lade ich mich da ein? Da kommt irgendein Ägypter, den niemand kennt, und bekommt er das gewisse Interesse, da mal etwas anzuschauen. Und ja, nach dem ersten Treffen ohnehin, wo der Sami Saviris gesagt hat, was er sich da vorstellt, eine Million Quadratmeter Land, die er da braucht, um überhaupt minimal etwas zu machen, dann haben wir schon mal ein bisschen leer durchgeschluckt. Das ist ein Quadratkilometer. Und in anderen Mal ein Quadratkilometer für ein Tourismus in Sorge zu holen, ist jetzt nicht ganz so einfach gewesen. Aber eben, es ist absolut ein genialer Prozess, wie wir an ihnen hergekommen sind, wenn ich den persönlichen Kontakt aufbauen konnte, wenn ich mit ihm auf Mailand runtergefahren bin seiner Zeit, und er mir im Auto gesagt hat, vor der Abfahrt hat er mir in anderen Mal gesagt, er wähle jetzt nach Mailand nicht, weil er in Mailand einen Termin hat, sondern er sei auf Zürich gekommen. Er hat gesehen, wie gut dass die Strasse ist auf Andermatt und wie hoch das Andermatt für Zürich ist. Jetzt will er noch sehen, wie hoch das Mailand ist und wie gut die Strassen sind.
Ist er durch den Gotthard durchgekommen?
Dann sind wir durch den Gotthard durchgekommen, selbstverständlich.
Hat er Schwein gehabt?
Nein, im Winter ist der Gotthard kein Problem. Aber kaum sind wir dann rausgekommen, ist der Flugplatz Ambri gekommen. Und dann hat er gesagt, was, hier hat es einen Flugplatz, kann man den kaufen? Und so haben wir dann einen Flugplatz nach dem anderen gesehen, anderthalb Stunden nachdem wir abgefahren sind. Sind wir an der Abzweigung, Malpensa, Innenstadt, und dann sagte Saviris zu mir, Herr Dietli, warum hat dieses Andermatt noch niemand entdeckt? Diese Lage so nahe an Mailand, so nahe an Zürich, das ist doch phänomenal. Beschaffen Sie mir die Million Quadratmeter Land und dann komme ich wieder und wir bauen ein schönes Resort. So haben wir uns nach dem ersten Mal verabschiedet. Dann war er noch fünfmal da gewesen. Jedes Mal ein Schritt weiter, bis wir dann die denkwürdige Veranstaltung im Dezember hatten, wo die über 1000 Andermatterinnen und Andermatter vor Ort waren. Und ich habe das Bild jetzt noch vor Augen. Die Euphorie, die Dankbarkeit, die dort schon aufgekommen ist, das ist unglaublich, dass da einer so etwas machen in dem anderen Mal. Nach außen sind wir noch ein bisschen belächelt worden am Anfang. Ja, ja, da die Hunde, der Ägypter, da, das ist doch nichts, das ist ein Angeber und das wird sowieso nichts. Und wir sind da lange ein bisschen belächelt worden, sei ein Muslim und weiss nicht was, dabei ist er ja Kopt, Christ. Aber der Sami Saviris ist halt eben auch ein ganz feiner Mensch, nicht nur ein hervorragender Kommunikator. Und dem ist es einfach gelungen, mit seiner Natürlichkeit und mit seinem Tatbeweis auch Schritt für Schritt mit uns zu gehen, wenn ihm das alles viel zu langsam gegangen ist. Also eine riesige Sache und ein riesiger Glücksfall. Und wir sind unglaublich stolz, dass der Sami Saviris das gemacht hat.
Ja, ich möchte ihm danken. Chapeau. Ich sage auch danke. Danke für das Gespräch. Spannend war. Vielen Dank. Hoffentlich sehen wir uns noch einmal oder hören uns noch einmal, bevor euch ein Nachfolger angefangen hat.
Danke vielmals, merci.
Aktiv Radio Interview.